Podcast der Basis.
Hallo und guten Tag. Ich möchte euch begrüßen heute zur neuen Podcast-Folge mit Ralf Ludwig. Moderatoren sind Raute Hesse und ich, Jörg Huckenbeck. Schönen guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Ja, dann stellen wir mal die Eingangsfrage. Und zwar, du warst ja auf der Gründung der Partei Die Basis dabei. Wie hast du damals die Situation erlebt?
Ja, es gab ja im Prinzip zwei wichtige Termine. Der eine Termin war ja in Buchen im Odenwald. Und das war noch nicht die Gründung, sondern da war ja im Prinzip beschlossen worden, dass die Partei gegründet wurde. Und der andere Termin war dann in Hessen, wo dann die Partei tatsächlich gegründet wurde. Und ich habe da einfach erstmal grundsätzlich sehr, sehr viele engagierte Menschen gesehen, die einfach das politische System in Deutschland sehr kritisch sehen und gesagt haben, wir müssen etwas Neues schaffen und wir müssen hier frischen Wind in die Politik bringen, damit ausgelöst durch die Corona-Krise so etwas, wie wir zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, in knapp einem Jahr, oder es war noch nicht ganz ein Jahr, ich glaube, ein Dreivierteljahr, was da passiert ist, damit so etwas nicht wieder passiert.
Jetzt sind das ja, wenn ich richtig informiert bin, 43 Gründer, stimmt das?
Das weiß ich gar nicht. Ich bin selber ja nicht auf der Gründungsurkunde drauf, aber die Zahl müsste ungefähr passen. Der Raum war voll, allerdings war er deswegen voll, weil da eben ja das Hotel so sehr darauf geachtet hat, dass Abstände gehalten werden. Und das heißt, ich glaube, es saß an je einem Tisch eine Person. Aber ja, das ist, ich denke, das wird so die Zahl sein.
Also unter normalen Bedingungen wären es 86 gewesen. Sie waren jetzt also 43. Meine Frage ist, wie kam es jetzt genau zu diesen 43 Gründen? Also wie hat es sich ergeben? Wie habt ihr euch gefunden? Ihr wart ja nicht alle aus einem Landkreis, ihr wart ja nicht aus einem Freundeskreis. Wie habt ihr euch gefunden?
Naja, grundsätzlich haben wir ja im April 2020 haben Bodo Schiffmann, Viktoria Hamm und ich ja die Partei Widerstand 2020 ins Leben gerufen. Das war erstmal im Prinzip eine relativ spontane, schnelle Aktion. Für mich war da der ausschlaggebende Punkt, ich habe gesehen, wie mit der Beate Bahner umgegangen wurde, die dann plötzlich bei sich zu Hause abgeholt wurde, in die Psychiatrie gebracht wurde, weil sie sich kritisch geäußert hat. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wir haben ja eine sehr, sehr merkwürdige politische Situation. Das riecht nach Totalitarismus oder Diktatur. Carl Schmitt würde wahrscheinlich sagen, kommissarische Diktatur. Und deswegen habe ich für mich damals gesagt, okay, ich muss was tun. Und das Beste ist, eine Partei zu gründen, weil ich hatte dann so im Kopf, okay, worauf achten Sie in der Türkei bei Erdogan am meisten? Wie geht der mit den Oppositionspolitikern um? Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen eine Oppositionspartei gründen, weil ja keine Partei der Etablierten in Aussicht war, die irgendetwas endet. Und dann haben wir eine Nacht- und Nebelaktion Widerstand 2020 gegründet. Und bei Widerstand 2020 haben sich unglaublich viele Menschen angeschlossen, haben sich dafür interessiert, wollten mitmachen. Das war ja schon, diese vier Säulen waren ja schon die Grundlage auch von Widerstand 2020. Dann sollten sich Landesverbände gründen. Und dann haben wir uns in Buchen getroffen, im Prinzip, um die Partei voranzubringen. Und in Buchen haben wir dann nochmal ganz intensiv in uns gegangen und haben festgestellt, wir haben bei der Gründung von Widerstand 2020 möglicherweise so viele formale Fehler gemacht. Da sind einfach so viele formale Hürden im Parteiengesetz und in anderen Regelungen, dass wir gesagt haben, besser ist es, das Ganze nochmal neu zu machen, damit man, wenn man bei der Bundestagswahl antreten möchte, diese Altlasten nicht mit sich rumschleppt. Und das war dann in Buchen, also dieser berühmte Geist von Buchen. In Buchen wurde dann halt entschieden von den eigentlich sich gründenden Landesverbänden von Widerstand 2020. Wir machen jetzt etwas Neues. Da wurde dann auch das systemische Konsensieren eingeführt. Im Rahmen dieses Konsensieren wurde dann der Name der neuen Partei gefunden. Und dann wurde gesagt, genau im Juli letzten Jahres war das, glaube ich, wir gründen jetzt die Partei Die Basis. Der Name wurde konsensiert. Und dann waren halt dort in Hessen eben diese 43 anwesend. Das waren eben im Prinzip Mitglieder, die grundsätzlich diese Landesverbände von Widerstand 2020 gründen wollten. Und da ich zu dem Zeitpunkt ja auch wie heute noch, die Partei Widerstand 2020 gibt es noch mit ganz wenig Mitgliedern, wir versuchen sie halt abzuwickeln, dort Mitglied bin, habe ich damals dann schon entschieden, nicht in die Basis einzutreten.
Ich habe dich ja getroffen auf oder an dem Abend des Wahltages in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen, jetzt 2021. Und da haben wir uns ja auch kurz unterhalten. Und ich war verwundert darüber, dass du da gewesen bist. Und du sprichst das ja gerade an, dass du nicht in der Partei Mitglied bist. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass deine Arbeit, die du ja innerhalb der Bewegung führst, insbesondere bei Anwälte für Aufklärung, ein zentrales Thema bei dir ist. Und da würde ich einmal fragen, wollen. Wie sieht das aus bei Anwälte für Aufklärung? Wer ist da organisiert? Wie ist man organisiert? Was ist die Zielsetzung und so weiter?
Anwälte für Aufklärung. Wir haben natürlich relativ schnell als Anwälte, also ich bin ja auch als Anwalt nach außen getreten, als diese Corona-Krise losging, als die ersten Allgemeinverfügungen kamen und die ersten Verordnungen kamen, habe ich ja schon eine Seite auf Facebook gehabt. Corona-Pandemie fällt heute aus, wo ich mich im Wesentlichen als Anwalt, ich habe da ein Video gemacht, fast täglich war das, Corona aus Sicht des Juristen und habe versucht zu erklären, was da gerade passiert. Und in dem Zusammenhang haben sich natürlich viele Anwaltskollegen bei mir gemeldet, unter anderem auch der Kollege Markus Heinz, die Kollegin Kirsten König. Das waren so die ersten, Viviane Fischer, mit denen war ich als allererstes in Kontakt. Und wir haben dann halt festgestellt, dass wir doch gar nicht so wenige Anwälte sind, die das Ganze kritisch sehen. Andererseits aber auch ganz viele Anwälte haben, die überhaupt nicht merken, was hier gerade passiert. Also im Sinne von Ernst Fraenkel würde man sagen, dass es gerade eine Aufspaltung gibt zwischen Normstaat und Maßnahmestaat. Und die meisten Anwälte haben sich halt im Bereich des Normstaats aufgehalten. Und wir haben halt den sich entwickelnden Maßnahmestaat, also der im Prinzip relativ willkürlich und rechtsungebunden gehandelt hat, kritisiert. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann halt gefunden. Und dann kam, glaube ich, über Gordo Pankalla und Christiane Ringeisen, Markus Heinz und ich bin dann relativ kurze Zeit später dazugekommen, die Idee, eben Anwälte für Aufklärung zu gründen. Dann haben wir uns in Rüsselsheim getroffen, damals noch eine kleine Runde. Da kam auch Rainer Füllmich dazu. Dann kam Dirk Sattelmeier war mit dabei, Gordo Pankalla, ja, Christiane Ringeisen war dabei, Kirsten König, jetzt an Markus Heinz, an weitere kann ich mich nicht erinnern. Es waren auch noch drei, vier andere dabei. Und wir haben gesagt, wir müssen was tun. Und dann wurde eben entschlossen, wir wollen einen Verein gründen, einen Anwaltsverein, der eben die Menschen jetzt in dieser Situation vertritt und den Menschen Hoffnung gibt, der einerseits Öffentlichkeitsarbeit macht und den Menschen auch klar macht, hey, euer Gefühl, dass hier gerade rechtlich etwas komplett schief läuft, ist richtig und andererseits aber auch konkrete juristische Hilfe gibt. Und dadurch hat sich dann dieser Verein Anwälte für Aufklärung gegründet, in dem ich übrigens, da bin ich Mitglied, aber ich bin dort auch nicht in irgendeiner Vorstandsfunktion oder ähnlichen. Und die machen mittlerweile eine so tolle Arbeit. Ich glaube, es sind aktuell 200 Kollegen und Kolleginnen. Der Vorstand ist sehr, sehr engagiert. Die machen sehr viel, arbeiten viele Dokumente aus, helfen den Menschen mit vielen Dokumenten und so weiter. Also sehr, sehr tolle Arbeit. Und wir arbeiten halt eng mit dem anderen Verein, den ich auch gegründet habe, Klagepaten, der eben, also die Idee ist, Klagepaten hilft den Menschen dort, wo sie selber noch Dinge in die Hand nehmen können, wo sie sich selber wehren können, wo sie selber Dokumente vielleicht mal an die Behörden schicken oder eine Demo anmelden und so weiter. Und wenn in dem Moment, wo man einen Anwalt braucht, steht dann eben Anwälte für Aufklärung zur Seite. Wobei Anwälte für Aufklärung auch nicht für jeden einzelnen Mandanten zur Seite stehen kann. Das schaffen wir einfach nicht. Das sind ungefähr 200 Anwälte für sicherlich derzeit in Deutschland 200, 300.000 Verfahren.
Du hattest gerade einen Namen genannt, und zwar die Rechtsanwältin Frau Barner. Ich habe das damals selber wahrgenommen, das erste Mal, wo sie halt tatsächlich irgendwie in die Psychiatrie geschickt worden ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit ein Ausgangspunkt dann gewesen ist. Könntest du da nochmal drüber berichten? Weil Frau Barner ist ja aktuell immer noch sehr aktiv und so wie ich das vernehme, ist heute wieder eine Entscheidung getroffen worden seitens eines Gerichtes. Vielleicht erzählst du darüber mal ein bisschen.
Also Beate Barner ist ja Fachanwältin für Medizinrecht. Und die hat auch schon im März sofort gemerkt, hier läuft was schief. Dass im Prinzip im Namen der Gesundheit einschneidende Maßnahmen in die Grundrechte umgesetzt werden. Das hat sie sofort gemerkt. Und das ist das, was sie ja auch damals dann veröffentlicht hat, wo sie ganz schnell nach außen gegangen ist und eigentlich gedacht hat, wenn sie damit nach außen geht, wird es einen großen Aufschrei geben, werden sich viele Leute ihr anschließen und werden sagen, das würde in jeder Diktatur normalerweise so funktionieren, aber nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Und dann ist ja, wie gesagt, sie selbst persönlich angegangen worden. Sie hat danach dann eine Auszeit genommen, musste erstmal das alles verkraften, was da mit ihr passiert ist und ist mittlerweile einer der ganz, ganz großen Aktivposten bei Anwälte für Aufklärung. Beate Barner ist sicherlich eine der besten Medizinrechtlerinnen in Deutschland. Und jetzt demnächst veröffentlicht sie auch wieder ein neues Buch, gerade auch über die Gefahren für Ärzte, die in Bezug auf die Corona-Impfungen bestehen, auf Aufklärungspflicht und so weiter bestehen. Also das kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche raus oder ist jetzt gerade sogar veröffentlicht. Und sie ist sicherlich eine der profiliertesten Medizinrechtlerinnen. Und ja, wie mit ihr umgegangen wurde, das hat sehr, sehr viele von unseren Kollegen eben wach gemacht und hat gesagt, okay, hier passiert irgendwas ganz Komisches in diesem Land. Ja, und jetzt ist sie aber wieder in dem Bereich Medizinrecht, also sie kümmert sich um Impfungen, versucht eben auch Ärzte aufzuklären, insbesondere, dass die nicht so einfach diese Impfungen verabreichen dürfen, dass da ein ganz großes Haftungsrisiko dranhängt. Und sie vertritt natürlich auch Ärzte, denen die Berufszulassung entzogen wird, wegen der Maskenatteste, die sie zum Beispiel ausstellen. Und jetzt ist gerade dem Arzt, auch einem lieben Freund, Dr. Rolf Krohn, unter anderem durch ihr Zutun die Approbation wieder erteilt worden. Also hat hier ein Berufsverbot und das ist zurückgenommen worden über das Landgericht. Das heißt, er darf ab heute wieder ärztlich tätig sein, was auch ein sehr großer Erfolg ist, an dem auch Beate Barner maßgeblich mitbeteiligt war. Sie war nicht die einzige Anwältin, aber sie war maßgeblich mitbeteiligt.
Eine Kraft, die mich total beeindruckt, das muss ich wirklich sagen, nach dem, was sie erlebt hat. Sag, kann man das Buch von ihr überall bestellen oder wo wird es veröffentlicht?
Nö, das Buch wird in jedem Fachhandel zu bestellen sein. Also sie hat ja schon vorher auch mehrere Bücher veröffentlicht. Also wie gesagt, sie ist ja eine der profiliertesten Medizinrechtlerinnen in Deutschland, hat viele Vorträge gemacht. Also sie war ja nun wirklich im Prinzip absolut in dem medizinrechtlichen System integriert. Und gerade diese profilierte Person hat sofort gemerkt, weil sie ein sehr feinfühliger Mensch ist, hier läuft was gewaltig schief und das hier hat mit Recht und mit Medizinrecht nichts zu tun, sondern hier geht es um Machtfragen.
Während der Corona-Infotour, als ihr da unterwegs wart, das war ja für uns alles noch so ganz frisch und wir konnten ja noch gar nicht fassen, was, dass wir plötzlich auf dem Weg in eine Diktatur sind oder das Gefühl dazu hatten. Das hat mir aus lauter Loyalität, habe ich manchmal 4 eurer Shows angeguckt und mir den Tag damit um die Ohren gehauen, weil ich dachte, wenn ihr das tut, dann sitze ich eben 8 Stunden am Tag und schaue es mir an. Das hat mir auch ganz viel Mut gemacht, gerade da, du hast mir immer ganz viel Mut gemacht. Weil du den Eindruck erweckt hast, du hast so viel Zuversicht. Du glaubst, wir können das ändern, wir können das rocken. Geht dir das immer noch so?
Ja, absolut. Weil ich habe ein unglaublich großes Vertrauen in die Menschen. Und da wir haben ja vorhin schon über die Basis gesprochen, das ist ja auch einer der wesentlichen Punkte der Basis, was man mal groß unter diesen Begriff Schwarmintelligenz fassen kann. Im Prinzip passt ja, Schwarmintelligenz bedeutet ja auch Vertrauen in Menschen zu haben. Das bedeutet ja, wir gehen davon aus, dass die Menschen grundsätzlich in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, ich bin einer derjenigen, wir haben vielleicht so in dieser, sage ich mal, in dieser maßnahmenkritischen Bewegung so zwei Pole, die beide wichtig sind. Die einen gucken halt ein bisschen mehr auf die, sage ich mal, auf die Bösen und auf die Täter und sagen, wer hat uns das eigentlich eingebrockt? Wer sind die Manipulatoren? Und die anderen, und zu denen gehöre ich eher, gucken eher darauf, wie können wir uns selbst stärken, um nicht manipuliert werden zu können. Das ist ja eher so meine Herangehensweise und deswegen vermittle ich wahrscheinlich auch die Zuversicht, weil ich immer denke, jeder von uns kann etwas dazu tun, kann einen Beitrag dazu leisten, dass so etwas nicht wieder passiert. Und natürlich ist es eine harte Situation, in der wir uns befinden. Ich glaube aber an die Menschen und ich glaube, dass die Menschen in der Lage sind, sich auch aus dieser Situation wieder zu befreien und am Ende eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Das machen wir alle gemeinsam, weil ich grundsätzlich glaube, dass Menschen gut sind und dass Menschen auch in einer guten, friedlichen Welt leben wollen. Und das merkt man auch. Ich meine, finde, das merkt man bei den Demonstrationen, das merkt man bei den ganzen Aktionen, die passieren. So viele Menschen beteiligen sich gerade, auch was du vorhin gesagt hast, bei der Basis waren ja so schnell oder bei Widerstand 2020 so schnell so viele Menschen dabei, die einfach für sich das Gefühl hatten, ich muss etwas tun. Und was wir vielleicht noch ein bisschen, also für mich ist die Hoffnung, dass die Menschen noch ein bisschen mehr von ihrem Ego runterkommen und akzeptieren, dass jeder Mensch was sehr, sehr wertvoll ist und jeder Mensch etwas Wertvolles einbringen kann, dass man möglicherweise auch nicht immer gleich kritisieren muss, was die anderen machen, sondern es erstmal auf sich wirken lassen kann. Und wenn wir alle immer gute Dinge tun, kommt am Ende auch was Gutes dabei raus.
Und wenn man sich anschaut, in welcher Geschwindigkeit jetzt zum Beispiel die Basis gewachsen ist, im Moment sind es, glaube ich, 22 verifizierte Mitglieder. Das ist ja eine richtig große Anzahl von Menschen, die was verändern wollen, ne, die quasi mit Rückgrat da dran gehen. Wie betrachtest du diese Partei jetzt, wenn du sie von außen anschaust, jetzt nach einem Jahr?
Naja, ich beobachte natürlich die Basis und ich wünsche mir, was allerdings möglicherweise auch relativ schwer ist, dass sie dieses Neue, dieses Kreative, diesen frischen Wind sich so lange wie möglich bewahren kann. Das ist so ein bisschen meine Angst. Also meine Angst ist, dass die Basis ähnlich wie andere Parteien zu schnell dann auch zu einer etablierten Partei wird oder zu einer normalen Partei, die dann eher taktisch denkt, die dann eher guckt, wo kann ich möglicherweise Koalitionen schmieden, wo kann ich möglicherweise Kooperationspartner finden, die mir dann wieder bei irgendwelchen bestimmten Punkten helfen. Also das ist so ein bisschen meine Angst. Also die Hoffnung, die ich ja in die Basis setze, sind ja tatsächlich diese vier Säulen. Und aber die Frage ist, bleibt es bei den vier Säulen oder sind das am Ende nur irgendwelche Sonntagsreden, die dann nicht eingehalten werden, die dann in irgendeinem Parteiprogramm stehen, die aber nicht gelebt werden? Weil wenn das nicht gelebt wird, dann ist die Basis nichts anderes als alle anderen Parteien. Dann sind sie im Prinzip, sage ich mal, jetzt die neuen Grünen, die mit tollen Ideen kommen und am Ende auch nicht das System verändern, sondern durch das System verändert werden. Und das ist halt, da bin ich so ein bisschen in der Beobachterposition, vielleicht über die Querdenkenbewegung, über die Straße auch so ein bisschen manchmal in der Mahner- oder Schubserposition. Andererseits lerne ich natürlich auch ganz viel und ich mag die Menschen, die dort agieren. Also bisher alle, die ich dort kennengelernt habe, sind unglaublich tolle Menschen, die gute Ideen haben, die Dinge umsetzen wollen. Also von daher habe ich einen sehr, sehr positiven Blick auf die Basis, insbesondere natürlich auf die Menschen, die dort tätig sind.
Das freut uns natürlich. Ich hätte noch eine Frage, um wieder nochmal zurückzukommen, und zwar die Schieflage in unserem juristischen System. Du hattest in einen deiner ersten Posts, die du gebracht hattest, auch auf die Maskenpflicht und so weiter hingewiesen, insbesondere auch bei den Demonstrationen. Du hast jetzt nicht dazu direkt aufgerufen, die Maske nicht zu tragen, wenn es irgendwelche Auflagen gab, um mich mal so auszudrücken, aber doch den Hinweis in die Richtung gegeben, dass man vielleicht doch das Risiko eingehen sollte, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu bekommen. Einige, die ich selber in meinem Umfeld kenne, haben das auch gemacht und sind da auch mit Freisprüchen rausgekommen. Aber wie siehst du die Situation, weil ja doch noch einige Ordnungsämter richtig wie Terrier vorgehen in Bezug auf das Nichttragen von Masken und auch die Polizei massiv vorgeht, insbesondere bei Demonstrationen etc. Und am Ende laufen solche Verfahren ja, ich denke mal, ins Leere, beziehungsweise wenn sie nicht ins Leere laufen, bezahlen viele Menschen einfach nur die Ordnungswidrigkeit und meinen damit, okay, oder knicken vor dem Staat ein. Wie wäre da deine Empfehlung oder wie siehst du diese Dinge heute?
Zunächst einmal muss ich sagen, ich selber habe auch eine Ordnungswidrigkeit bezahlt, tatsächlich in Vechta aus der Bustour. Und zwar alleine deswegen, weil ich die Frist selber, ich bin nun Anwalt, ich habe die Frist einfach verdattelt. Das heißt, ich habe die Frist nicht eingehalten in meinem eigenen Dokument, weil ich es halt nicht an meine Kanzlei weitergegeben habe und gesagt habe, trag es bitte ein, sondern ich hatte es halt bei mir getragen, dieses Papier, und dachte, ich habe ja noch Zeit. Als ich dann den Einspruch einlegen wollte, war die Zeit um. Das heißt, ich kam formal nicht mehr dagegen an und musste dann tatsächlich dort ein Bußgeld bezahlen. Also, ich sehe das Ganze ja eher etwas grundsätzlicher. Wir haben ja ein grundsätzliches Problem in diesem Land. Und deswegen, und nicht nur in diesem Land, sondern ja, europaweit. Weltweit kann man nicht sagen, weil es wird immer so dargestellt, als ob es weltweit wäre. Aber so ist es ja nicht, sondern es ist ja im Prinzip im Wesentlichen begrenzt auf die sogenannte westliche Welt. Das, was wir hier gerade erleben. Wir haben halt ein rechtliches Problem. Wir befinden uns seit März im Ausnahmezustand. Das kann man auch so sagen. Also, wenn man jetzt einen der großen Rechtstheoretiker, der natürlich später zum Rechtstheoretiker der Nazis geworden ist, Carl Schmitt, sieht, würde man halt sagen, in das Begriff, den ich vorhin schon gesagt habe, das ist der sogenannte kommissarische Ausnahmezustand, der dort ausgerufen wurde. Das heißt also, weil eine Gefahr droht, werden eben die demokratischen Mechanismen zurückgefahren. Es wird ein kommissarischer Ausnahmezustand, der in eine kommissarische Diktatur führt, ausgerufen. Das heißt also, dass einige wenige bestimmen, was passieren muss und was nicht passieren muss. Und damit sind natürlich alle rechtlichen Beschränkungen, alle rechtlichen Firewalls oder eigentlich alle rechtlichen Methoden, die wir kennen, auf einmal ausgeschaltet. Das haben wir ja erlebt ab März. Und das ist halt uns kritischen Anwälten auch relativ schnell klar gewesen. Wir konnten es vielleicht damals noch nicht so genau in Worte fassen, aber im Wesentlichen. Ich habe mich jetzt sehr, sehr viel mit Hannah Arendt, mit Karl Schmitt, mit Ernst Fraenkel und so weiter befasst, um erstmal zu verstehen, was läuft hier eigentlich, weil man darf niemals mit der Nazizeit gleichsetzen. Man muss aber mit der Nazizeit vergleichen, weil wir politisch ähnliche Schritte hatten oder ähnliche Maßnahmen hatten, die ähnlich umgesetzt worden sind. Also das ist mir ganz wichtig. Eine Gleichsetzung gibt es nicht. Wir haben nicht, es ist nicht das Gleiche wie zur Nazizeit, aber die politischen Maßnahmen, die getroffen werden und damals getroffen wurden, die sind natürlich vergleichbar und die muss man sich aus rechtstheoretischer Sicht oder aus philosophischer Sicht natürlich angucken. So, und da haben wir mit dem, so wie damals quasi die Reichstagsbrandverordnung mehr oder weniger die Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt hat, so hat bei uns die epidemische Lage nationaler Tragweite das Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Also damit galten ja auf einmal die ganzen Beschränkungen des Grundgesetzes nicht mehr. Und das ist das, was uns Juristen aufgefallen ist. Und wir haben gesagt, wir werden aus dieser Schieflage, die quasi dieser Maßnahmenstaat oder diese kommissarische Diktatur uns gerade gibt, irgendwann wieder in die Normallage kommen. Du hast es so wunderschön beschrieben mit der Schieflage, in die Normallage kommen, indem dann mit den Methoden, mit den zivilisatorischen Errungenschaften, mit den rechtstheoretischen Errungenschaften, die wir haben, das Ganze dann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird. Und da war mir damals schon klar, wenn ein Richter nicht mehr aus der Angst der Maßnahme und aus der Angst der aktuellen Situation auf diese Sache schaut, zum Beispiel auf das Maskentragen, dann wird er wieder mit ganz normal mit den Methoden, die er mal gelernt hat, darangehen. Und die Methoden, die er mal gelernt hat, werden dazu führen, dass er dann eben zu Freisprüchen oder zumindest zu Einstellungen des Verfahrens kommt. Weil das ist ja das, was zum Beispiel in Massachusetts, das Massachusetts Institute of Technology, hat ja herausgefunden, dass die Querdenker, wenn ich jetzt mal sage, wir alle sind Querdenker, nicht im Sinne der Organisation Querdenken, sondern im Sinne des Begriffs Querdenken, dass das Menschen sind, die tatsächlich an die Quelle gehen, die sich Studien angucken, die versuchen, die Dinge zu verstehen, nachzuvollziehen. Und wir alle wussten doch im Prinzip ab April, dass die Panik, die da gemacht wird, völlig unbegründet ist, dass Corona möglicherweise eine Erkrankung ist, die auch in einigen Fällen zum Tode führen kann, die aber diese Panik, die dann diese politischen Maßnahmen nach sich gezogen hat, unter keinen Umständen rechtfertigt. Und das war uns Juristen ja auch klar. Und damit war klar, die Schieflage wird irgendwann wieder gerade gerückt. Und dann werden die Gerichte ganz anders entscheiden als noch die Behörden oder die Polizei oder sonst wer. Zumal die Polizei ja ohnehin keine Verhältnismäßigkeit, sie müsste es, aber die können das nicht, die machen keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und genau das, was ich damals quasi vom Bus gesagt habe, ist ja das, was sich jetzt auch, sage ich mal, in 80, 90% der Fälle realisiert. Es gibt immer noch Richter, die natürlich, das ist auch wieder eine psychologische Frage. Ich meine Richter, die damals in eine Richtung entschieden haben, also im letzten Jahr und gesagt haben, was weiß ich, die Maskenpflicht war doch richtig und in Ordnung und man konnte doch nicht anders entscheiden und die sollen jetzt heute in einem Hauptsacheverfahren auf einmal ihre eigene Eilentscheidung, die sie damals getroffen haben, mit falscher Methodik damals schon überprüfen, was für eine charakterliche Stärke bedarf es, um seine eigene falsche Entscheidung, die man damals getroffen hat, heute zu revidieren. Noch dazu in dem Wissen, dass diese Entscheidung möglicherweise zu millionenfachen Leid, Schmerzen und Tod geführt hat.
Siehst du denn jetzt, 18 Monate danach, siehst du jetzt im Moment eine Tendenz, dass der Wind sich dreht?
Ja, der Wind dreht sich ganz eindeutig. Das sieht man ja auch an den politischen Maßnahmen. Die politischen Maßnahmen werden ja heute, es lässt sich ja heute nichts mehr durchsetzen. Das heißt also, das, was jetzt passiert, würde ich bezeichnen, ist eben ja politisch kalkuliert. Die wissen eigentlich, dass sie sofort alle Maßnahmen aufheben müssten, machen es aber nicht, sondern machen es schrittweise, weil auch dann, wenn sie jetzt alle Maßnahmen aufheben würden, sofort, was wissenschaftlich ja geboten wäre, dann würde ja klarer werden, dass sie Fehler gemacht haben. Also wird es schrittweise aufgehoben. Aber die Menschen, die nehmen das, weil sie ja jetzt auch seit so vielen Monaten in dieser Situation sind, nehmen das ja tatsächlich als Erleichterung wahr. Das ist ja das Irrsinnige, ne? Das heißt, dass also diejenigen, die zu Opfer geworden sind, sich jetzt sogar darüber freuen, wenn der Täter ihnen kleine Erleichterungen gibt. Aber auch das lässt sich ja psychologisch erklären. Aber ich glaube, dass es jetzt unglaublich schwer wäre, gerade in der jetzigen Zeit, wieder ja, härtere Maßnahmen zu machen. Und dass es auch unglaublich schwer wäre von Richtern, jetzt die Dinge nüchtern betrachtet, anders zu entscheiden, als sie entscheiden. Dadurch dreht sich der Wind. Das macht es aber aus meiner Sicht für die Basis auch schwerer, politisch schwerer.
Weil das unser Kernthema war am Anfang.
Na, nicht so sehr, weil das unser Kernthema, also das Kernthema, Corona ist ohnehin egal. Corona läuft aus. Jetzt wird vielleicht irgendwas anderes kommen, möglicherweise eben dann die kommissarische Klimadiktatur, oder es wird, werden irgendwelche Mutanten entstehen oder eine ganz neue Krankheit oder sowas. Also man hat ja jetzt gelernt, mit Krankheit kann man ganz gut das Volk beherrschen. Vielleicht findet man da irgendetwas anderes. Also man muss ja im Prinzip nur wieder irgendeinen sehr sensitiven Test finden, der irgendetwas besagt, irgendeine Krankheit besagt, dann meinetwegen dann renovieren. Wir wissen sowieso, die über 80-Jährigen sterben und dann sagen wir, testen wir eben die über 80-Jährigen Sterbenden und sagen, oh mein Gott, die haben ja alle diese besondere Mutation eines Rhinovirus, jetzt ist das Rhinovirus das Schlimme und jetzt müssen wir deswegen die Maßnahmen machen. weil wir hatten ja keine Übersterblichkeit. Das heißt also, wir haben ja im Prinzip nur das Sterben der Menschen mit einem Virus in Verbindung gebracht und sofort hatten wir die Panik und die große Pandemie, die jetzt auf einmal eben dann Maßnahmen rechtfertigt. Also Corona ist aus meiner Sicht vorbei. Das schleicht sich jetzt aus. Aber das Maßnahmeregime, was eingeführt wurde, das ist ja nicht so leicht vorbei. Und das Wissen auch der Politiker, auch gerade die Angst der Politiker, entdeckt zu werden. Also das heißt, die sind ja jetzt gerade sehr, sehr stark dabei zu vertuschen. Und ob die Basis das jetzt schafft, in der Freude der Menschen, dass doch gelockert wird, in der Freude möglicherweise der Europameisterschaft, in der Schönheit des Sommers, ob sie schafft, dieses Unbehagen gegenüber der Politik tatsächlich zur Wahl zu setzen oder zur Wahl zu retten und dann bei der Wahl zur Abstimmung zu bringen. Das wage ich möglicherweise zu bezweifeln. Und das ist wahrscheinlich auch die Aufgabe, die die Basis vor sich haben wird.
Sag also, wenn du jemanden lange genug im dunklen Keller hältst, dann freut er sich, wenn er einen Kettchen starten darf. Ne?
Genau.
Du sagst, Corona ist jetzt ein Auslaufmodell. Also du gehst nicht davon aus, also ich habe bis jetzt gedacht, okay, jetzt machen sie das Spielchen so wie letztes Jahr. Jetzt dürfen sie alle ein kleines bisschen mehr, natürlich noch weniger als letztes Jahr. Und dann kommt der Oktober, wo ganz normal die Erkältungsphase kommt und dann geht alles von vorne los. Das glaubst du nicht?
Nein, weil das auch in den Nachbarländern nicht passiert. Also da wäre Deutschland, also Deutschland ist ja sowieso gerade jetzt einsamer Spitzenreiter in der Härte der Maßnahmen und in der Langsamkeit der Lockerungen. Und die anderen Länder werden da nicht mehr mitmachen. Da ist auch wieder, wie Max Horkheimer immer gesagt hat, Amerika ist der Leuchtturm der Freiheit. Auch in Amerika ist da relativ viel passiert. Es sind, glaube ich, mittlerweile 27 Staaten oder sowas, die alle Regeln gelockert haben. Und wenn Amerika da nicht mitmacht und aus Amerika klar das Signal kommt, im Übrigen, wir haben hier komplett geöffnet und haben keine Maßnahmen und nichts passiert, dann wird es relativ schwer sein, das in Deutschland durchzusetzen. Von daher glaube ich nicht, dass Corona nochmal eine Rolle spielen wird, sondern es wird irgendetwas anderes sein, wenn denn etwas erforderlich ist. Also zum Beispiel Klima ist ja vorbereitet. Das Bundesverfassungsgericht hat ja was dazu gesagt. Also dann eben Freiheitsbeschränkungen, um das Klima zu schützen.
Aber für Klima braucht man ja keine Impfung. Das heißt, das Thema Impfung würde dann jetzt auch auslaufen? Oder wie siehst du das?
Nee, das Thema Impfung ist ja erstaunlicherweise auch ausgelaufen in den anderen Ländern. Also auch in Israel hat man ja gedacht, oh mein Gott, was machen die? Das ist so hart. Die impfen alle, haben den Impfpass, dieses grüne Band da eingeführt und so weiter. Sehr, sehr viel Druck gemacht. Und plötzlich waren die bei 60% Geimpfte, und haben alles aufgehoben. Jetzt habe ich heute gerade so ein Video gesehen, wo Schulkinder in Israel gesagt wird, nehmt die Masken ab. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, als ich das gesehen habe. Die haben diese Masken abgerissen, haben sich gefreut. Da habe ich jetzt gleich in meinem Kanal noch dazu geschrieben. Da sieht man auch, dass das Maskentragen grundsätzlich Folter ist. In Israel haben sie es beendet. Also die Pflichten, und in den USA wird ja in einigen Staaten ist es ja sogar verboten, Impfpflichten zu machen und so weiter. Das heißt also, ich denke, das Gleiche wird hier in Deutschland auch sein. Der Ausweg für die Regierenden, die diese Maßnahmen getroffen haben, die ja niemals evidenzbasiert war, ist natürlich einerseits die Impfung, dass sie sagen, wenn so und so viele Menschen geimpft sind, dann können wir wieder die Freiheiten ja lassen. Also brauchen sie diese Zahl der Geimpften, um dann sagen zu können, jetzt haben wir sie und jetzt sind ja dann die denn die Infektion kriegen, selber schuld. Und die anderen sind ja geimpft und damit können wir das auslaufen lassen. Also sie müssen ja so tun, als ob es aufgrund ihrer Maßnahmen passiert. Das ist ja auch immer mit den Lockdowns so gewesen. Die Fälle, die Inzidenzen sind ja schon immer saisonal bekannt, abgesunken, bevor die Lockdowns überhaupt gegriffen haben. Aber trotzdem wurde es ja so verkauft, als ob die Lockdowns eben erfolgreich zur Absenkung einer Erkrankung geführt haben, was ja tatsächlich statistisch nicht stimmt. Und genauso wird es jetzt mit den Impfungen verkauft. Das einzige Problem ist, dass die Impfungen möglicherweise Schäden erzeugen, die heute noch völlig unübersehbar sind.
Ich würde jetzt hier einmal einen ganz krassen Schnitt machen und mal zu einem ganz anderen Themenbereich kommen. Und zwar, wir befinden uns ja jetzt momentan, ich spreche jetzt mal in den Worten anderer Parteien, im Wahlkampf beziehungsweise in der harten Phase des Vorwahlkampfes. Wir gehen jetzt auf den Sommer zu und die Endphase kommt ja noch. Wir innerhalb der Partei sagen ja, wir befinden uns nicht im Wahlkampf, sondern es ist ein Wahlprozess, in dem wir gerade sind. Und wir wollen ja etwas bewegen und ändern. Was würdest du den Mitgliedern innerhalb der Partei oder auch innerhalb der Bewegung mitteilen wollen, wie sie sich vielleicht jetzt im Zug auf die Bundestagswahlen hin zum 26. September ein bisschen verhalten sollen oder kannst du denen Mut machen. Und es gibt ja auch eine Zeit danach. Wir wären ja dann die erste Partei, die es überhaupt schafft, auf Anhieb in den Bundestag zu kommen. Und wir nehmen vielleicht mal den Fall an, wir schaffen es nicht. Es gibt ja auch Landtagswahlen. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Ja, zunächst einmal ist vielleicht die Hoffnung oder die Erwartungshaltung natürlich auch, weil man natürlich sieht, wie sehr die Bewegung hinter der Basis steht oder wie sehr ja auch die Basis aus der Bewegung entstanden ist, ist eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, die dann möglicherweise ja auch enttäuscht sein kann. Also ich habe das jedenfalls in Sachsen-Anhalt erlebt. Also da waren schon viele enttäuschte Gesichter, die haben sich was anderes erhofft. Aber so funktioniert Politik in Deutschland halt nicht. Und das geht in Deutschland halt sehr, sehr langsam. Das heißt also, jetzt mal unabhängig vom Ausgang der Wahl, ich würde erstmal allen Basismitgliedern immer sagen, ihr macht das ja aus einem bestimmten Ideal, ihr habt bestimmte Vorstellungen, ihr wollt diese Vorstellungen durchsetzen. Und gerade politisch muss man in anderen Zeitfenstern denken. Viele Menschen wollen ganz schnell was erreichen, wollen ganz schnell was umreißen. Das funktioniert üblicherweise nicht. Das heißt also, diese Hoffnung, dass man da jetzt bei der Bundestagswahl ganz viel umreißt, das kann passieren. Also das will ich gar nicht ausschließen, dass möglicherweise ein Schwung in Gang kommt, noch über diesen Sommer, der möglicherweise die Basis auch dann unglaublich stark macht. Das weiß man ja nicht. Aber wenn es nicht passiert, ist es auch nicht schlimm, weil man ja ein Ideal folgt. Man möchte ja eine bessere Gesellschaft haben. Das heißt also, wichtiger ist es tatsächlich, deswegen finde ich den Begriff Wahlprozess auch sehr schön, dass man sagt, wir befinden uns insgesamt in einem Prozess und wir bringen uns jetzt hier ein, versuchen die Dinge zu verbessern. Es dauert ja auch, Menschen zu überzeugen, mit Menschen zu sprechen, zu sagen, wir wollen ja hier Dinge verändern, wir haben grundsätzlich andere Ansätze. Und vielleicht wäre es immer ganz sinnvoll, also auch in Gesprächen mit anderen, gar nicht so sehr eben auf diese Corona-Thematik zu gehen, sondern es viel grundsätzlicher zu machen. Also mein Tipp, was ich vielleicht machen würde, wenn ich jetzt Wahlkämpfer oder wie nennt man dann die Leute, die in dem Wahlprozess draußen auf der Straße stehen? Also wenn ich Parteiunterstützer wäre, der draußen auf der Straße ist und mit Menschen redet, dann würde ich vielleicht immer drei Fragen stellen. Also Frage 1, was glaubst du eigentlich, wer die politische Macht in diesem Land hat? Frage 2, was meinst du, wer sollte die politische Macht in diesem Land haben? Und Frage 3, könntest du dich zum Beispiel mit solchen Prozessen anfreunden, wie wir sie ja in der Schweiz haben, wo es eben Abstimmungen gibt, Volksabstimmungen gibt, Volksbefragungen gibt und ähnliches auf Bundesebene, was es ja in Deutschland nicht gibt, weil da ist man da noch nicht so sehr, wie soll ich das sagen, macht man nicht, noch nicht so sehr Agitation für die Basis, aber für die Idee, für die die Basis ja steht, nämlich, dass die Entscheidungen nicht von wenigen Köpfen oder von wenigen gewählten Repräsentanten getroffen wird, sondern von allen Menschen gemeinsam. Ich glaube ja auch, wenn die Idee der Basis letztes Jahr umgesetzt worden wäre, als die Corona-Krise kam, hätten wir wahrscheinlich in Deutschland ähnliche Regeln gehabt wie in Schweden. Sehr viel basierend auf Freiwilligkeit, weil die Menschen haben das ja gemacht. Also das sage ich auch immer zu den Leuten, die uns dann beschimpfen oder auch mich beschimpfen als Corona-Leugner. Denen sage ich immer, nein, wir sind doch alles vorsichtige Menschen. Kein Mensch von der Basis oder kein Mensch von Querdenken würde sich auf die Autobahn stellen und sagen, ich werde hier eh nicht überfahren. Das tun wir ja nicht. Ne? Das heißt, wir wollen ja an die Vernunft der Menschen ran und wir glauben ja, dass Menschen, die gut informiert sind, die sich auch gut informiert fühlen, die nicht im Misstrauen sind und die auch im Vertrauen zu sich selbst sind, dass die am Ende die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, das wäre auch passiert. Das Ganze wäre viel, 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 viel besser gelaufen, hätte man die Regeln der Basis im letzten Jahr quasi zur Entscheidungsfindung über diese Corona-Maßnahmen angewandt. Das wäre nicht so gewesen, dass nichts passiert wäre, bin ich relativ sicher, sondern im März wären dann wahrscheinlich Warnungen ausgesprochen worden. Mensch, haltet Abstand, wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause, geht ins Homeoffice, geht nicht irgendwohin, wo viele Menschen sind, versucht nicht mit der Bahn zu fahren, vermeidet vielleicht Großversammlungen und so weiter, bis wir genauer wissen, was hier eigentlich vor sich geht. So wäre das wahrscheinlich gelaufen, die Schwarmintelligenz. Das funktioniert aber nur dann, wenn man nicht einer kleinen Gruppe von Menschen, und das war ja hier so, die sich dann sogar noch in so einem Gremium gefunden hat, was es eigentlich gar nicht gibt, die Macht überlässt, über alles zu entscheiden, ohne rückgekoppelt zu sein, sowohl an auch kritische Wissenschaft als auch an möglicherweise kritische Bürger. Und das ist ja das, was auch die Basis macht. Die Basis achtet ja nicht auf Mehrheitsentscheidungen, sondern sie achtet ja auf Widerstände. Und das ist finde ich, eine sehr, sehr gute Idee, die vielleicht am 26.09. noch zu früh ist, um damit eine ganz große Mehrheit zu kriegen, aber auf Sicht genau die richtige Idee ist, um sich durchzusetzen.
Wir erleben das ja jetzt seit 18 Monaten alle gemeinsam, diesen Umbruch, diese Zeit, in der unsere Narrative uns verloren gehen, in der Zeit, in der uns die Vorhänge vor den Augen weggezogen werden. Wenn du jetzt zurückguckst, hast du in der Zeit mehr gewonnen oder mehr verloren?
Also ich selber lebe und denke, glaube ich, in völlig anderen Dimensionen. Ich denke, glaube ich, auch nicht in Verlieren und Gewinnen. Also ich habe ein phänomenales Jahr 2020 gehabt. Ich habe unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe unglaublich viele tolle Situationen erlebt. Für mich war das Jahr 2020 nicht so sehr anders als das Jahr 2019. Natürlich war im Umfeld vieles anders, aber ich lebe selber danach ganz anderen Kriterien. Also für mich ist erstmal das, was um mich herum passiert, gar nicht so wichtig, weil die Dinge passieren so, wie sie passieren. Und mein Blick darauf ist mir wichtig. Also ich kann trotzdem glücklich sein. Und insofern kann ich sagen, hatte ich ein sehr glückliches Jahr 2020 und habe mir halt auch die Dinge ermöglicht, die zu ermöglichen waren. Und das heißt also in Kategorien, ich bin ja Fußballfan, bekennender Fußballfan, der Trainer von RB Leipzig, Ralf Hasenhüttl, hat immer gesagt, wir gewinnen immer, entweder gewinnen wir das Spiel oder eine Erfahrung. Und so sehe ich das auch. Also ich kann aus allen Dingen immer etwas Positives mitnehmen und denke mir immer, die Dinge passieren so, wie sie passieren. Und dann frage ich mich immer, was ist da eigentlich passiert und wie habe ich mich verhalten in diesen Situationen und reflektiere dann auf mich und versuche halt, da auch Dinge zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr glücklicher Mensch und glaube, dass ich für mein Glück auch selbst verantwortlich bin.
Was für eine inspirierende Antwort.
Das könnte schon fast das Schlusswort gewesen sein. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, wir hatten uns in Magdeburg auch unterhalten über ein Thema. Und zwar, wir haben ja vier Säulen innerhalb der Partei und wir haben eine Säule in der Partei. Das ist die Machtbegrenzung und wir haben eine zweite Säule in der Partei. Das ist die Achtsamkeit. Ich lasse jetzt Schwarmintelligenz und die Freiheit einmal weg, weil die Freiheit zu sagen, was man will, die hat jeder. Aber es geht um die Achtsamkeit. Und da hattest du etwas gesagt, und zwar Missbrauch der Achtsamkeit als Achtsamkeitskeule als Machtinstrument. Kannst du da was zu sagen? Und wie man das vielleicht in einer Partei, dass das, wenn es eben aufkommt, wie man versuchen kann oder wie man dann diesen Weg gehen kann, dass es wirklich zu mehr Achtsamkeit kommt und eben diese Keule nicht ausgepackt wird als Machtinstrument?
Also dieser Begriff Achtsamkeit hieß ja bei Widerstand 2020 noch liebevoller Umgang. Und wir haben es auch bewusst in Widerstand 2020 liebevoller Umgang genannt. Ich hänge auch weiterhin sehr an dem Begriff, weil Achtsamkeit ist für mich sehr, ja, wie soll ich das sagen, eher so technokratisch. Also liebevoller Umgang drückt das, was ich mir so vorstelle, aus meiner Sicht viel besser aus als Achtsamkeit. Achtsamkeit, da ist auch schon Acht, hab Acht oder gib Acht oder sowas. Also liebevoll, da ist halt Liebe drin. Und das war mir eigentlich wichtig, dieser liebevolle Umgang. Aber das habe ich schon in Buchen übrigens kritisiert. In Buchen bin ich mal aufgestanden, als wir dort wieder diskutiert haben und habe gesagt, Leute, liebevoller Umgang ist selbstreflexiv. Es geht nicht darum, dass du einen liebevollen Umgang von jemand anderem einfordern sollst. Weil dann ist es ja, dann ist es im Prinzip ja nur Machtausübung, dass du sagst, ja, aber du bist jetzt gerade mit mir nicht liebevoll umgegangen und ich erwarte von dir einen liebevollen Umgang mit mir. Nein, ich habe das anders gesehen. Das würde ich bei Achtsamkeit auch sagen. Achtsamkeit ist auch selbstreflexiv. Nämlich, geh mit dir selber achtsam um oder geh mit dir selber liebevoll um. Und das, was du mit dir selber tust und von dir selber verlangst, mach auch mit anderen. Wenn du das nämlich tust, dann hast du diesen wunderbaren Umgang. Und geh eben nicht, also das war so in unseren Chats, in diesen Telegram-Gruppen und so weiter. Da war immer wieder dann, wenn jemand mit seiner Idee nicht durchgekommen ist, hat er dann halt diesen liebevollen Umgang oder die Achtsamkeit rausgeholt und gesagt, du bist aber mit mir nicht achtsam. Und das ist, glaube ich, aber, wenn man es ganz groß sieht, philosophisch sieht, ist, glaube ich, aber auch genau die Problematik unserer Gesellschaft, die die Basis ja auch überwinden will. Das heißt, die Basis und jedes Mitglied der Basis sollte zunächst einmal auf sich selbst achten und sollte mit sich selbst achtsam umgehen und sollte mit sich selbst liebevoll umgehen. Weil wenn er das tut oder sie, macht er oder sie das automatisch auch mit jedem anderen. Und da gibt es ein ganz, ganz schönes Bild, was vielleicht auch ganz gut als Schlusswort passt. Das hat mir selber, ist nicht von mir, ist auch nur geklaut, ein Freund von mir mal gesagt. Der hat nämlich gesagt, wenn du im Flugzeug bist, da sind vorher immer diese Sicherheitseinweisungen. Und da sagt dann irgendwann, die Stewardess ist das ja meistens, sagt, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls fällt von oben eine Sauerstoffmaske runter. Und sie sagt was ganz Wichtiges dann. Sie sagt, als allererstes setzt diese Sauerstoffmaske dir auf und dann setzt sie den anderen auf. Und das ist ein schönes Bild für diesen achtsamen, liebevollen Umgang. Geh als allererstes mal mit dir selbst achtsam und liebevoll um und dann kannst du für andere da sein. Das ist so mein Appell auch gewesen schon in Buchen und das würde ich im Prinzip jedem Mitglied der Basis immer wieder sagen. Versuche es nicht als einen Anspruch, den du gegenüber jemand anderem hast, zu sehen, sondern versuche es als etwas zu sehen, was du dir selbst erstmal tust und was du gegenüber anderen gibst. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ansonsten ist es tatsächlich, dann ist es nur so ein Kampf, dass man jemand anderen irgendeinen Vorwurf macht.
Das war wirklich eine ganz, 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 ganz nette Runde jetzt hier und ein tolles Gespräch. Und wir können, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Und ja, Ralf, ich möchte mich nochmal bei dir persönlich bedanken, dass wir diesen netten und tollen Podcast haben konnten mit einem der Gründer. Und wir wissen, dass du der Basis dastehst. Das ist wirklich toll. Und wir freuen uns, ja, hier zusammen gesessen zu haben. Und danke auch an dich, Raute.
Gerne, ja. Ich sage auch nochmal vielen Dank. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht im letzten Herbst, auch wenn du das nicht weißt. Die ganze lange Nacht auf der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern waren wir zusammen.
Das haben viele, ja, viele
Ja,
berichtet.
genau. Und danke für die vielen Highlights im letzten Jahr und danke für dieses wirklich inspirierende Gespräch heute. Dankeschön. Und alles
Ja,
Gute.
danke euch beiden auch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.